Studio 1.
Unser nächster Gast hier im Studio 1 im Bikini gehört zu den Menschen, die nicht nur sehr gute Kunst machen, sondern denen man auch unglaublich gern dabei zuschaut, wenn er diese Kunst macht. Er ist Pianist und er ist Dirigent. Ich hatte das große Vergnügen, ihm bei der Arbeit zuzuschauen, als er gemeinsam mit Barry Kosky die Drei-Groschen-Oper auf die Bühne des Berliner Ensembles gebracht hat. Jetzt hat er am BE mit der Regisseurin Andrea Breth für den Abend Ich hab die Nacht geträume zusammengearbeitet, der kürzlich Premiere hatte. Wir sind sehr froh, dass er heute bei uns ist, Adam Bensry.
Guten Abend.
Du bist der einzige Amerikaner, den ich bis jetzt das Wort verhohene Piepeln hab sagen hören. Das war wirklich, wir haben uns gerade ein bisschen unterhalten und er hat gesagt, verhohene Piepeln. Und ich kenne wenige Menschen, die geboren wurden und quasi mit Deutsch aufgewachsen sind, die dieses Wort kennen. Aber du, in deinem Sprachgebrauch ist es da schon immer.
Ich tue es auch gern.
du tust es gern, verhohene Piepeln?
Eigentlich nicht, aber ich okay. mag gern seltene Worte.
Ah, okay. Ja. Okay, wir reden mal später noch drüber. Lassen Sie erstmal über diesen Abend reden. Ich habe die Nacht geträumt. Das ist ja ein altes deutsches Volkslied, aber das ist jetzt kein klassischer Liederabend, den ihr da macht. Also ich meine, das ist das Berliner Ensemble. Klassischer Liederabend würde jetzt nicht so richtig ins Konzept passen, oder?
Es ist eher wie ein Aquarellgemälde mit Lieder, die kurz angetippt werden, ohne Anfang und ohne Ende. Es ist ein Collage aus unterschiedlichsten Liedern von deutschen Schlagern über Kunstlieder. Eine eigene Vertonung von mir ist mit bei, ein Text von deinem Bruder.
Ach wirklich?
Ja.
Ach, muss ich halt. Toll.
wo ich nie gewesen bin.
Ah, okay.
Das habe ich
Bleiben
betont.
Will ich, wo ich nie, ja.
Das, genau.
Ja.
Und solche Lieder werden anzitiert, mal sind die gesprochen und dann komme ich ganz leise am Klavier dazu mit allen möglichen Texten. Also es ist kein Liederabend. Ich kann gar nicht beschreiben, was es ist. Es ist wie ein Aquarellbild von verschiedenen musikalischen Momenten und Texten und auch Aktionen. Wie eine Skizze.
Ja.
Das sind die Worte von Andrea Breth. Es soll alles wie eine Skizze. Es soll einladen zum Mitdenken, zum Mitfühlen, ohne irgendwas ganz Konkretes dem Publikum zu geben. Das, finde ich, ist auch die Qualität von dem Abend, dass wir nicht auf Pointe spielen, nicht auf Applaus. Und es ist wie eine Skizze,
ja.
Eine abstrakte Skizze, auch sehr lustig teilweise.
Es wird mit Instrumenten nicht um die Gegend geworfen, aber es werden Instrumente in Schieflage gebracht, habe ich irgendwie gesehen.
Ja, stimmt. Ja.
Also ich habe auch irgendwie dieses, ich habe heute Nacht geträumt. Der Traum spielt auch eine Rolle, ne? Also funktioniert das vielleicht wie ein Traum, der ja auch keine stringente Handlung hat, sondern wo man ja auch von einer absurden Szene oder bizarren Szene in die nächste kommt oder so von einer Stimmung in die nächste oder so.
Ich glaube, diese Idee von Traum war eine Befreiung für Andrea Breth und für uns alle, dass es keine feste Logik haben muss. Wir erzählen keine Geschichte, da ist keine Hauptbotschaft. Das sind Stimmungen und Themen vom heutigen Tag, also Gefühle vom heutigen Tag. Und dieser Gedanke von Traum hat uns befreit, dass alles zusammenkommen kann. Instinktiv passt das alles zusammen. Es gibt aber keine dringliche Botschaft.
Ja, muss ja auch nicht. Das Leben hat ja auch nicht jeden Tag eine dringliche Botschaft oder so. Wie habt ihr euch dieses Programm erarbeitet? Also es sind ja, du hast schon gesagt, es sind ganz unterschiedliche Genres, unterschiedliche Autoren. Habt ihr da so euch gegenseitig inspiriert, sagt, lass uns das noch nehmen, Schostakowitsch oder Edvard Grieg oder Heiner Müller oder so? Wie ist das mit euch beiden? Wie hat das funktioniert?
Andrea Breth und ich haben uns kennengelernt vor anderthalb Jahren und haben uns sofort verstanden und gemocht. Und dann ging es darum, was machen wir zusammen? Dann hatte sie einen groben Plan. Zuerst sollte der Abend um Alzheimer gehen. Und dann schleppte ich ein paar Kilo Noten an unterschiedlichen Liedern. wollte möglichst breit gefächert ihr Angebote machen für eine Operette, Oper, Schlager, Kunstlieder, alles Mögliche. Und wir haben in ein paar Sitzungen mit der Dramaturgin angehört, diese ganze Lieder, saß ich am Klavier, habe ich die vorgesungen und sie sagte oft sehr schnell ja, nein, später war es Gold, Silber, also und dann hatte ich am Ende von diesen Sitzungen so ein Kilo Noten und die habe ich dann mit den Schauspielern in Anfang der Spielzeit einstudiert und dann hat sie mit diesen Liedern gearbeitet und viele Texte auch über Nacht überlegt, was könnte dazu passen. Das war so wunderbar, wie sie ganz frische Ideen hatten anhand dieser Lieder. Und auch neue Lieder brachte sie an. Und dann ist das entstanden Stück für Stück in den Proben.
Ja, nur arbeitest du da oder arbeitet ihr da mit unterschiedlichen Schauspielerinnen und Schauspielern? Also klar, unterschiedliche, sind aber alles Schauspielerinnen und Schauspieler, keine ausgebildeten Sänger. Ist das eigentlich so, das war ja auch schon bei der Drei-Groschen-Oper so, also da gab es zum Beispiel Nico Holonix, der war bei den Thomanern und so, also der hat so eine klassische Ausbildung gehabt und so, aber die meisten Schauspielerinnen und Schauspieler machen das jetzt nicht hauptberuflich. Ist das eigentlich leichter oder schwerer mit solchen, also mit Schauspielern zu arbeiten, die eigentlich jetzt keine Gesangsausbildung haben? Also vielleicht eine blöde Frage, aber...
Leicht ist es, es ist ganz speziell, würde ich sagen. Ich finde es, ich liebe es, deshalb mag ich gerne mit Schauspielern arbeiten, weil die bringen ganz neue Impulse, und bestimmte Dinge wissen die nicht, aber dass diese Herausforderung reizt mich. Ich finde, das bereichert die Musik. Es gibt auch klassische Sänger, die nicht so viel Erfahrung mit Schauspiel haben und andere, die sehr viel Erfahrung mit Schauspiel haben. Jeder ist speziell. Mhm. Vielleicht die besondere Aufgabe mit Schauspielen ist, dass das Rohe schön in wie ein seltsamer Diamant, dass man genau die richtige Fassung findet, dass sie die genau die richtige Begleitung finde, dass diese Seltsame an der Stimme schön ist, eigen und nicht, dass die konkurrieren mit den bekannten Aufnahmen
ja.
in den Liedern.
Und dass sie jetzt auch nicht so spielen müssen, als seien sie Sänger, die sie ja nicht sind. Ne?
Richtig.
Also das, genau.
Ja.
Also das war, fand ich übrigens auch bei der Drei-Groschen-Oper so beeindruckend, dass ihr genau diese Stärken, die diese jeweiligen Darsteller und Darstellerinnen haben, herauskitzelt. Ja? Also dieses spielerische Moment und dann singen die aber auch noch und mit einer Selbstverständlichkeit, also genau ihnen die Selbstverständlichkeit zu geben, zu sagen, es kommt jetzt nicht darauf an, jeden Ton richtig zu treffen, sondern ihn zu füllen mit Charakter, oder?
Ja, und mit persönlichem Gefühl, wie ein Schauspieler. Die sind sehr reich in wie sie Texte behandeln, wie sie einen Text füllen mit eigenem Erleben. Ganz speziell bei dieser Produktion war interessant mit Johanna Wokalek. Sie hat sonst immer im Leben nur tief gesungen mit der sogenannten Bruststimme. Mhm. Und ich habe entdeckt, weil ich habe die immer eingesungen aus Gruppe, dass sie wunderbar hochkommt und dass das einen Reiz hat. Und das war für mich besonders schön. Wir machen zwei Lieder, wo sie mit der Kopfstimme singt. Und das ist so eine ganz neue Seite von ihr, die rauskommt. Ich glaube, als Schauspielerin in Deutschland lernt man tief zu sprechen. Das ist ein Teil der Schauspielerausbildung, dass man gerade als Frau tief spricht. Jetzt spielt sie bei uns und spielt auch eine Frau, die eben hoch singt. Und das ist bereichernd.
Ja. Also wenn Sie zum Beispiel Johanna Wokalek beim Hochsingen zuschauen wollen, dann sollten Sie ins Berliner Ensemble gehen. Ich habe die Nacht geträumt, heißt der Abend von Andrea Breth und Adam Bensui. Die nächsten Termine sind, wenn ich mich nicht irre, am 25. und 26. April. Da wird es wieder gespielt. Bei uns nach wie vor Adam Bensui, gemeinsam mit Andrea Breth, hat er den Abend Ich habe die Nacht geträumt auf die Bühne des Berliner Ensembles gebracht. Darüber haben wir jetzt gesprochen, aber es gibt auch so viel zu besprechen, was dich betrifft. Du bist seit 1984 in Berlin. Das heißt, du hast inzwischen länger in Berlin gelebt als in Kalifornien. Da bist du geboren, also in USA. Wie ist dein, hast du manchmal Heimweh? Wie ist dein Verhältnis zu Amerika, zu deiner Heimat? Bist du eigentlich hier mehr verwurzelt oder dort? Wie verhält sich das bei dir?
Ich habe kein Heimweh. Ich vermisse meine Geschwister, die sehe ich alle zwei Jahre und wir haben regen Verkehr über WhatsApp und telefonieren viel.
Ja.
Ich fühlte mich dort als Kind fehl am Platz. Ich mochte es nie in Kalifornien, als ich dort aufwuchs. Und mit 17 konnte ich in New York schon studieren und es zog mich immer nach Europa.
Kannst du dir erklären, warum es dich so nach Europa zog oder warum du dich in Kalifornien nicht wohlgefühlt hast?
Ich empfand dort ein Wahnsinns Anpassungsdruck. Drang und ich passte nicht rein. Ich hatte so ungewöhnliche Eltern und jetzt weiß ich auch, dass dieser Ort, wo ich herkam, dass da viel Antisemitismus war. Mein Vater ist Jude, meine Mutter ist katholisch, ich bin katholisch erzogen und ich hatte ganz viele jüdische Freunde um mich rum und jetzt, mein Bruder hat mir erzählt, wusstest du, dass die Juden bei uns da oben wohnen durften und unten waren die Nicht-Juden und jetzt wird mir alles klar, das war so eine komische Welt. Also ich bin froh, dass ich diese jüdische Freunde und auch nicht jüdische, dass ich diese jüdische Kultur so kennenlernen durfte von meinen Freunden. Aber da war irgendwas, da waren zwei Welten, da waren einfach, man musste ganz athletisch sein. Ich bin jetzt mit 40 fing ich an sportlich zu sein. Ich war damals überhaupt nicht an Baseball interessiert und ich passte da nicht so.
Ah, okay. Also dann hat es dich erstmal nach New York gezogen, wo du Architektur studiert hast.
Ja.
Also gar nichts mit Musik.
Ich dachte, ich habe nicht das Zeug, zum Musiker zu werden und dachte, Architektur ist ähnlich, hat mit Rhythmus und Schönheit zu tun. Aber ich habe schnell erkannt, dass ich da keine Begabung habe.
Ah, okay. Also solange du das erkennst und nicht andere sagen, oh Gott, baut der Häuser? Er sollte lieber Musik machen. Was hast du dann gemacht? Also dann hat es dich tatsächlich 1984 nach Berlin verschlagen. Ja. War das auch dein Wunsch zu sagen, ich will nach Berlin oder war es Europa oder was war?
Es war Berlin. Ich war auch sehr an die DDR interessiert, weil ich habe als Kind sehr viel Schlechtes darüber gehört in USA, wie schlimm das sein soll. Und ich bin immer misstrauisch, wenn man mir so erzählt, wie schlimm irgendwas sein sollte. Und ich wollte unbedingt nach Ostberlin und das erleben und sehen, wie ich das sehe. Und in der Tat fand ich das ganz anders, als was ich gehört hatte. Klar war es grau und die Zähne waren alle nicht gebleached und mein Gott. Aber es war für mich total bereichernd, diese andere System und die Menschen dort zu sehen und eine andere Verbundenheit mit denen zu erleben.
Ja, aber du bist nach West-Berlin gegangen,
ja,
oder? Also du bist nicht wie Dean Reed. Kennst du Dean Reed?
Klar.
Ja, der in der DDR.
Genau. Nee, ich bin nach West-Berlin, habe mich aber nach 3 Tagen in einem Ost-Berliner verliebt und war dann dauernd im Ost-Berlin. Und ja, ich will die Zeit nicht missen. Das war sehr interessant, sehr bereichernd.
Ja. Und dann hast du eben auch das gemacht, was nicht Architektur war, sondern Musik. Wie kann man sich das vorstellen? Also du hattest, glaube ich, immer eine große Affinität zu Musik der 20er Jahre. Hast du die immer gehabt oder also speziell auch zu dieses deutsche Musik der 20er Jahre oder insgesamt? Oder wie kam die Musik?
Dieser Freund in Ost-Berlin gab mir Weihnachten 84 in DDR Musikkassettensammlung, Hits aus der Flimmerkiste. Das waren die Schlager von Marieke Röck und Hans Albers und Rosita Serrano. Und ich war so fasziniert. Als Amerikaner denkt man nur, unsere 40er Jahre, unsere 30er Jahre waren super. Und ich habe mich so verliebt in diese Aufnahmen. Dann habe ich das alles sofort gespielt, selber am Klavier. Und ja, auch diese Berliner Chansons, Claire Waldorf, Frau bat mich, Claire Waldorf Chansons zu begleiten. Ich habe es nicht fassen können, was ich da hörte, wie lustig das war. Da habe ich mich mit dem Berlinerischen beschäftigt und habe mich dann verknallt in dieses Repertoire.
Ja, und damit hast du dann viel gearbeitet. Du hast das Küssen macht so gut wie kein Geräusch. Da warst du Anfang 20, hast du das musikalisch eingerichtet. Mhm. Und dann, wenn man jetzt einen größeren Schritt macht in die Gegenwart, gab es eine Begegnung, die dann wirklich schicksalhaft war, nämlich die mit Barry Kosky. Mhm. 2013, glaube ich, das erste Mal an der Komischen Oper. Also das ist ja so, wenn man euch beide, wie gesagt, ich durfte euch bei der Arbeit zugucken, als ihr die Drei-Groschen-Oper inszeniert habt im Berliner Ensemble, das ist ja wie gesucht und gefunden. Also ich meine, ihr seid sehr verschieden und trotzdem seid ihr so auf wunderbare Weise symbiotisch auch gewesen oder seid ihr nach wie vor. Wie war das für dich, mit ihm zu arbeiten das erste Mal?
Uns verbindet diese Lust und Bedürfnis, diese tolle Musik der 30er Jahre wieder aufleben zu lassen. Und das ist immer erfrischend, eine große Herausforderung, weil er energetisch ganz anders ist. Ich bin eher ruhig, er ist lebendig und laut und er ist schnell. Ich dachte, ich wäre schnell, bis ich ihn kennenlernte. Aber jetzt habe ich gelernt, ihm zu sagen, wenn er eine Änderung, dann sage ich ihm, lass mich mal über Nacht schlafen, ich bin nicht so schnell gerade. Und das ist wunderbar, dann versteht er das.
Ja. Ihr habt also mehrere Dinge zusammen getan und werdet auch weiter Dinge zusammen tun mit Barry?
Ja, das sind zwei große Projekte in den nächsten paar Jahren. Ein großes Musical, worüber ich mich sehr freue mit ihm. Mhm. Darf ich noch nicht drüber
reden? Nein, natürlich nicht. Das werden wir, da werde ich dich jetzt auch nicht. Du unterrichtest gleichzeitig auch an der HDK nach wie vor, oder?
Ich habe gekündigt.
Ach, du hast gekündigt?
Ja. Ich war über 30 Jahre an der jetzt UDK, ehemals HDK, genau. Und jetzt habe ich so viele andere Dinge zu tun und es war genug jetzt. Und jetzt macht ein anderer Kollege meine Stelle. Ich bin sehr glücklich, dass er das macht und ja.
Ja, okay. Weil dann, also das wäre jetzt noch ein zusätzlicher Aspekt, den wir jetzt gar nicht diskutieren müssen, weil es gab immer so die Vorurteile, wahrscheinlich auch gerechtfertigt, dass es in Deutschland keine gute Musical-Ausbildung geben würde. Also diese Allround-Musical, wo man tanzen, singen und spielen lernt und so, und das entsprechend Musical-Theater in Deutschland eher stiefmütterlich sei. Aber das müssen wir jetzt nicht besprechen. Es ist toll, dass du das änderst. Und beziehungsweise, dass ihr genau diesen Spirit der amerikanischen Musicals oder des deutschen Liedguts dieser Zeit auf die Bühne bringt. Wir sind sehr gespannt, was alles noch passieren wird mit dir, Adam Bensui, und was du uns schenken wirst.
Ich bin auch gespannt.
Gut, dann lassen wir uns überraschen. Dankeschön, Adam
Bensui.
Danke.